Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Mein heutiger Gast ist Kammerschauspielerin Erika Bluha. Ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit für Care genommen hat. Herzlich willkommen bei Care.
Freut mich sehr, ich bin gern hier.
Und wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz vor. Erika Bluha wurde in Wien geboren und war seit ihrer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar bis 1999 Schauspielerin am Burgtheater in Wien. Sie textet und interpretiert Lieder, hat Filme gedreht und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Im Jahr 2000 erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien. 2009 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln und 2019 die Platin-Romy für das Lebenswerk. Zahlreiche Bücher sind erschienen, zuletzt Anna, eine Kindheit 2018, die Stimme erheben über Kultur, Politik und Leben 2019 und ganz aktuell ihr Buch Hedwig heißt man doch nicht mehr.
Ja.
Darüber werden wir dann später auch noch ein bisschen plaudern.
Ja.
Sie sind sehr bekannt, Frau Bluha, und Ihr künstlerisches Wirken ist enorm vielfältig und umfangreich. Ich bin wirklich geehrt, dass wir heute diesen Podcast miteinander machen. Lassen Sie mich das am Anfang sagen. Als Schauspielerin, als Sängerin, als Schriftstellerin, und Sie haben viele, viele Jahre wirklich scheinbar mühelos zwischen all diesen Genres gewechselt. Ist es so mühelos gewesen, wie es ausgesehen hat und immer noch aussieht?
Es ist so, ich werde natürlich häufig nach diesen verschiedenen Aspekten befragt, die für mich aber eine unglaubliche Einheit letztlich sind. Ich habe mein Leben lang geschrieben. Ich bin ja 1939 geboren und habe als traumatisches erstes Kindheitserlebnis wirklich also den Zweiten Weltkrieg erlebt, die Bombardierung Wiens. Deswegen bin ich auch im Moment sehr bestürzt, wie es ganz nah bei uns zugeht. Und als wir dann diesen Krieg überlebt hatten und ich dann zur Schule ging, war für mich eine Wonne, lesen und schreiben zu lernen. Und vor allem auch die Möglichkeit, schreibend Welten zu erfinden. Nach dieser grässlichen und traumatischen Kriegswelt war für mich, und das ist bis heute so geblieben, und das färbt eigentlich alle meine beruflichen Wege, dass ich gerne Leben erfinde, kreatives Leben mir erschaffe, zu meinem eigenen dazu. Dazu gehört, dass ich geschrieben habe, kleine Geschichten schon als Kind und später also wurde ich Schriftstellerin. Dazu gehört, dass ich, wie ich im Kino war und im Theater war in der Jugend, das sofort für mich natürlich auch eine Stätte eben des Wortes und der Erfindung und der Geschichten war. Dann bin ich also nach der Matura ins Max-Reinhardt-Seminar, wurde ganz rasch ans Burgtheater engagiert. Da war ich 40 Jahre lang Mitglied und das ist schon lang über 20 Jahre her. So ist das mit der Zeit.
Ja.
Und die Musikalität, ich habe zwar nie ein Instrument gelernt und kann nicht Noten lesen, gehört meiner Meinung nach aber auch zu einem Schauspieler irgendwie dazu. Das hat was mit Musikalität zu tun. Und dann hatte ich irgendeinen Ehemann, der das befördert hat, dass ich gesungen habe. Dann habe ich begonnen, natürlich auch meine Lieder selber zu schreiben.
Herr Heller, richtig?
Ja, das war der Herr Heller, der gedacht hat, ich soll einmal seine Lieder singen, bis ich dann begonnen habe, meine Lieder zu singen. Wobei am Anfang, wir sind Frauen, man natürlich gedacht hat, die singen eh noch alle vom Heller, meine eigenen Lieder. Also bis das möglich war, mich schreibend durchzusetzen. Das war der schwierige Punkt. Also Schauspielerin und so, das geht ja alles als
aber
Frau.
Aber als Schriftstellerin.
Aber wirklich und auch als Schauspielerin nicht nur ein Buch zu schreiben oder eins, das einer das schreibt und man sagt ja dazu, sondern nicht nur ein biografischer Schauspieler zu sein, sondern wirklich Schriftstellerin zu werden. Das war ein nicht so leichter Weg, aber den habe ich irgendwie geschafft, weil überhaupt das ein Sektor ist, wo man sagen kann, da ist für Frauen etwas Günstiges passiert. Meine erste Veröffentlichung war aus Tagebüchern, also eine authentische Auswahl aus meinen Tagebüchern, aber noch in einem Taschenbuch. Das war ein Rowohlt-Taschenbuch Neue Frau. Und da haben unglaublich gute Schriftstellerinnen so ein erstes Mal veröffentlicht. Und die diese Reihe gegründet hat, habe ich sehr gut gekannt. Die war dann auch später eine Weile meine Lektorin, solange sie lebte. Die hat dann einmal gesagt, so, ich gebe diese Reihe auf. Frauen können Bücher schreiben, können Bestseller schreiben, können Hardcovers schreiben, und das ist wahr. Also, aber aus meiner Schauspielerei auszusteigen und Schriftstellerin zu werden, das war schon, musste man sehr konsequent bleiben. Ja.
Das kann ich mir ein bisschen vorstellen. Ja. Sie haben sich das vorgenommen, richtig? Und Sie wollten das.
Ja, aber ich habe auch furchtbare Verrisse am Anfang. Ich habe das alles überlebt. Ich bin eine gute Überleberin, würde ich sagen.
Lernt man das besonders als Schauspielerin oder lernt man das besonders als Frau, die beruflich sehr aktiv ist? Braucht man da ein dickeres Fell, würden Sie sagen?
Ich würde gar nicht sagen, dass es ein dickeres Fell ist, sondern es gibt sehr viele Schauspieler, die sich entsetzlich verletzt fühlen mit schlechten Kritiken. Aber da war ich auch schon ziemlich entschieden und ich schwindle nicht. Ich habe es fast nie gelesen.
Wirklich?
Ja. Okay. Dann habe ich es eh erfahren. Da ist eine gute, da ist eine schlechte.
Da haben Sie sich nicht gekränkt.
Rundum meine Mutter hat gelesen, alle haben gelesen, ja. Und ich bin einfach für mich zu dem Schluss gekommen, ich lasse mir von den Menschen, die mir selbst kompetent erscheinen, lasse ich mir sehr wohl sagen, was sie davon halten. Aber Kritiken sind so ein Durcheinander von Guten und Schlechten und Ja und Nein. Danach habe ich mich nie gerichtet. Ich habe mich immer, erstens mal habe ich selber immer sehr, bilde ich mir ein, sehr genau gewusst, ob etwas gelungen ist oder nicht. Bin eigentlich mit mir selber immer sehr streng und genau gewesen und da habe ich immer gewusst, da hapert's. Da ist es gut, ja. Und dann bei diesem großen Verriss von der Frau Löffler, damals bei meinem ersten zaghaften Roman, das war sicher so, weil ein anderer Mensch nicht mehr einen Buchstaben schreibt. Aber das Buch hat sich so verkauft wie nachher kein anderes mehr. Das war auch irgendwie trostreich, muss man gestehen. Und ich konnte gar nicht anders als weiterschreiben. Und da sich immer wieder Verlage interessiert haben, das auch wieder zu veröffentlichen, was ich schreibe, ist das also weitergegangen. Und mittlerweile ist es schon eine stattliche Anzahl von Büchern, die das Licht der Welt erblickt haben. Und ja, und das finde ich ja in meinem Leben eigentlich ganz, ganz schön gelungen. Darüber bin ich eigentlich froh.
Ja, das glaube ich jeder. Das ist auch wirklich hochinteressant, dieses reiche Berufsleben sich anzuschauen. Das muss ich ehrlich sagen, das beeindruckt mich total, dass Sie immer wieder so neu anfangen konnten und auch das erreicht haben, was Sie wollten.
Ich habe es ja nicht erreicht in so einem wirklich weltumspannenden Sinn, weil wir schon vorher meinen Ehemann André Heller erwähnt haben. Ja. Der versteht ja bis heute nicht, warum ich nicht singend eine Marlene Dietrich oder irgendwas
Großartiges.
Und ich konnte ihm immer nur sagen, nein, das will ich gar nicht, weil ich will nicht woanders dauernd leben. Ich will in Österreich sein, ich will zu Hause sein, ich will nur ab und zu reisen und ich möchte gerne das tun, was mich interessiert und was ich für mich gerne erschaffe. Aber ob das die Welt erreicht oder es soll schon Menschen erreichen, aber da ist mir eine überschaubare Menschenmenge genug.
Also es geht nicht drum global.
Also den Weltruhm habe ich nie angestrebt und ich habe auch, dann hieß es immer, Erika Pluha geht nach Hollywood so zwischendurch mal, weil ich irgendein Angebot von einem drittklassigen Film gekriegt habe und das immer nie gemacht habe und ich ging auch nie nach Hollywood. Nur ich habe 3 Drehtage mit David Bowie gedreht.
Okay.
Als der starb, hat mein Telefon nicht aufgehört, wurde ich, wie war das, als ich mit David Bowie, ich habe gesagt, das war ein höflicher Engländer, der nicht so gelbe, grüne Haare hatte, sondern ganz normal, höflich und still. Ich kann mich nicht sehr an irgendwas Außergewöhnliches erinnern. Vielmehr habe ich mich in diesen Drehtagen an 2 große Windhunde erinnert. Mit denen.
Also der David Bowie selbst hat Sie nicht so wahnsinnig beeindruckt.
Er war nett, aber ich nehme an,
Sie haben viele nette Menschen getroffen.
Ich habe sehr viele wunderbare Menschen getroffen.
Ja, also von dem her. Care stellt Mädchen und Frauen sehr stark in das Zentrum unserer humanitären Arbeit. Und da geht es nicht nur darum, weil manchmal werde ich gefragt, aha, ihr helft nur Frauen und Mädchen, dann natürlich nicht, sondern auch. Und wir stellen das ganz nach vorne und schauen auch, dass die Bedürfnisse, die ja andere sind, wenn eine Katastrophe ist, ein Krieg ausbricht, was immer, sind ja die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und Kindern anders, als jetzt man glauben möchte.
Schauen Sie, wenn der Tag der Frau naht, dieser Weltfrauentag, ja. Dann sage ich jedes Mal, Entschuldigung, dieser eine Tag ist ja lächerlich, wenn Frauen an einem Tag geehrt werden und man auf sie aufpasst und über sie redet. Und dann sage ich auch immer, und hier bei uns ist es immerhin so für die Situation der Frau, dass sie, wenn sie wirklich dahinter steht, auch erreichen kann, was sie sich vom Leben vorstellt. Aber weltweit gesehen ist die Situation der Frau doch katastrophal, ja. Schlimmer als Tiere. Und nach wie vor gibt es die Klitorisbeschneidung. Und nach wie vor gibt es Zwangsehe. Und nach wie vor gibt es Verschleierung. Und alle Religionen missachten doch die Frau.
Oder dass man nicht in die Schule geht, einfach weil man ein Mädchen ist. Dass man immer den Kürzeren zieht im Bildungswesen. Dass man nicht ordentlich bezahlt wird, falls überhaupt.
Das ist bei uns immer noch nicht der Fall, dass man für gleiche Arbeit nicht gleichen Lohn erhält. Also die Situation der Frau, die kann ich nicht nur einmal im Jahr an einem Tag betonen, sondern ständig.
Da haben Sie absolut recht. Und ich finde, gerade wenn man als Frau schon ein bisschen auf der Welt ist, wird mir auch der Weltfrauentag zunehmend eigenartiger, muss ich ehrlich sagen.
Immer wenn etwas so gehypt wird und plötzlich einmal so in ein kitschiges hochgetrieben wird. Nein, sachlich und ständig dabei sein, das ist es.
Die ORF-Journalistin Marie Lang, die unsere Botschafterin für Frauen und Mädchen erst kürzlich geworden ist, hat gesagt, sie will keine Bonbonniere und keine Blumen. Sie möchte gleiches Geld für gleiche Arbeit und den Respekt, der uns zusteht, und zwar 365 Tage im Jahr. Und das halte ich auch für einen...
Muss mir kein Mann in den Mantel helfen, das kann ich selber. Ich komme auch hinein in den Mantel. Aber ich verlange Höflichkeit und Achtung und vor allem Respekt.
Ja. Absolut. Und Sie haben erzählt, dass Sie als kleines Mädchen... Ich darf es sagen, Sie sind der gleiche Jahrgang, wie meine Eltern gewesen sind. Und die haben mir auch erzählt, wie sie den Krieg halt wahrgenommen haben als Kinder.
Es ist sehr traumatisierend, sehr, sehr, ja. Und ich habe natürlich auch Care-Pakete erhalten.
Ja, genau.
Und das ist natürlich meine erste und impulsive Verbindung mit Care.
Wissen Sie noch, was da drin war in dem Care-Paket?
Es gab vor allem einen Kaugummi. An den erinnere ich mich so, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, was sagt was. Und dass man mir dann gesagt hat, nein, ich soll es nicht schlucken, das kaut man nur. Aber es gab natürlich auch Schokolade und es gab alles Mögliche.
Mein Vater hat mir immer gesagt, das war jetzt nichts, was das Leben ihnen gerettet hat, weil er war bei seinen Großeltern auf dem Land und die hatten halt ein bisschen was zu essen zumindest. Aber es war so speziell, weil er halt Dinge, und er hat auch den Kaugummi erzählt, das muss wirklich prägend gewesen sein für die Kinder damals, dass da Schokolade drin war, es war Kaffeepulver drin.
Sicher.
Solche Dinge.
Nein, es hat uns nicht vor dem Hunger gerettet, weil das meine Mutter, als mein Vater eben noch an der Front war und so, die hat wirklich uns auf eine wunderbare Weise irgendwie immer versorgt. Wir waren dann evakuiert und am Land und dort habe ich irgendwie alles gegessen, was man mir gegeben hat, bis zum Sauerampfer auf der Wiese. Wir waren eigentlich sehr gesund und da wurden die Brennnesseln gegessen und so weiter. Aber diese Care-Sachen waren einfach so illuster damals. Das war also für mich so aus der großen, wunderbaren, weiten Welt kommt jetzt ganz was Spezielles auf mich zu.
Das hat sich auch mit der sehr positiven Konnotation der Vereinigten Staaten, die doch viele Jahrzehnte in Österreich war, stark zu tun, oder?
Damals in meiner Jugend war für mich Amerika, USA das gelobte Land. Ja.
Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, oder?
Ja, das kam aus dem Paradies, habe ich so ein Backerl gekommen.
Und auch, dass andere Menschen ganz weit weg sich um einen kümmern, oder?
Ja, und dass man das so geschickt bekommt, so ein Paket wie vom Himmel.
Ich meine, diese Kindheit im Zweiten Weltkrieg, die ja wirklich heftig gewesen sein muss für kleine Kinder.
Also drum, wenn ich also jetzt diese Ukraine-Bilder sehe, muss ich irgendwie dann im Fernsehen davon weggehen, weil ich es einfach weiß. Es war gestern auch so eine Frau, die eben gesagt hat, sie haben kein Wasser, sie haben keine Heizung und sie haben nichts zu essen. Und dieses Gesicht, da plötzlich waren alle diese Kriegsgesichter meiner Kindheit wieder vor mir, wie wir da im Keller gehockt sind und wie wir rauskamen. Und war sogar unser Haus in Döbling war zur Hälfte weg einmal, als wir nach Hause kamen. Unsere Wohnung war noch im erhaltenen Teil, aber die Menschen, die Nachbarn, die da also zurzeit ist eine Zeit wirklich, die bei mir so schwere Erinnerungen wieder ins Leben ruft und die noch dazu dann etwas zu tun haben mit einer Tatsache, die zurzeit passiert. Also dieser Krieg da so nebenan bei uns, das ist schon etwas sehr Schmerzliches.
vor allem etwas, das sich jetzt meine Generation nicht vorgestellt hätte.
Man hat ja immer so sehr lobend gesagt, hierzulande haben 60 oder 70 Jahre lang die Menschen. Und ich habe oft gesagt, ja, ihr habt alle keine Ahnung, was Krieg ist, denn wenn ihr das auch seht im Fernsehen, dann bleibt das ein Krimi. Mhm. Es ist ganz was anderes, wenn man es selber erlebt. Und jetzt ist es uns aber sehr nahe gerückt.
Das kann ich absolut bestätigen, weil Care natürlich in einigen Kriegsgebieten arbeitet und wir als humanitäre Helfer natürlich nicht, wenn der Krieg akut ist, dort sein können, aber gleich danach. Und was man da zu sehen bekommt, das begleitet einen auch. Ich möchte nicht von Traumatisierung sprechen, aber es sind durchaus Bilder, und ich bin jetzt 30 Jahre beruflich immer in diesem Bereich tätig, das sind Bilder, die begleiten einen. Das ist so wie eine Ahnengalerie, die dann immer, wenn man, so wie Sie das beschrieben haben, wenn dann eine gewisse Sache wieder auftaucht.
Plötzlich sehe ich all diese Gesichter, diese, heute habe ich in mein Tagebuch wirklich von den Kriegsgesichtern gesprochen für mich selber, weil das ist ein Ausdruck, den Menschen dann plötzlich haben, da kannst du so aus der Ferne über den Bildschirm auch was sehen. Aber wenn du da wirklich elementar betroffen bist und wenn du die Bombardierung erlebst, wenn das über dir steht, das Unheil, und du hörst diese Geräusche, und ich kann ja sogar, ich konnte in all diesen Jahren, wenn so Proben waren mit Sirenen, ich kann keine Sirene hören. Das fährt mir nach wie vor tief in die Seele, oder? Das ist jetzt im Moment wirklich eine schlimme Zeit.
Das, was Sie so eindrucksvoll beschreiben, das passiert Millionen Kindern weltweit in den Kriegen im Jemen, in Syrien. Ich habe das selber oft gesehen, dass Kinder, wenn nur die Tür zufällt, laufen die und setzen sich unter den Tisch.
Natürlich.
Wenn sie irgendwo einen Schepperer macht. Und das sind wirklich Dinge, die man nicht unterschätzen sollte, was das jetzt abseits von all dem Schrecklichen für die Leben, die dann daraus auch weitergehen, alles auslöst. Und ich glaube, damit beschäftigt man sich viel zu wenig.
Ich mag ja eure Beschreibung von Suffering in Silence so gerne. Denn ich meine, es gibt ja wirklich auch Kriege anderswo, um die sich niemand schert. Und es gibt Elend und Not.
Ist man überhaupt noch in der Lage, diese Fülle an Konflikten, an Problemen, an Elend aufzunehmen?
Nein, die ganze Fülle kann man natürlich nicht wahrnehmen. Aber man kann wirklich mehr davon wahrnehmen als von dummen anderen Society-Geschichten.
Da würde ich sehr dafür
plädieren, dass man ein bisschen weniger Seitenblicke und Leute heute, und dass man sich ein bisschen weniger um die Königshäuser kümmert und ein bisschen vielleicht auch sogar mehr um eine leidende Nachbarin, kann ja auch schon sein.
Natürlich.
Dass da besser wäre, ein bisschen mehr hinzuschauen und sich die Welt in der Gänze anzusehen und immer mal wieder zu versuchen, sich klarzumachen, wie es weltweit eigentlich um den Menschen bestellt ist. So wie wir vorhin über das Frausein sprachen, muss man sich ja auch das Menschsein vor Augen halten.
Vor allem heute wissen wir ja alles. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich habe lange mit dem Karl-Heinz Böhm in seiner Organisation gearbeitet, und der hat immer gesagt, früher hat man das ja nicht so schnell gewusst. Wenn heute irgendwo ein Tsunami ist, ein Bombeneinschlag, was immer, hast du durch die sozialen Medien, durch die modernen Medien, wissen wir das in 10 Sekunden, einer Minute. Und wir können nicht mehr sagen, wir haben es ja nicht gewusst.
Wir erfahren alles, ja.
Ich würde sogar sagen, wir erfahren so viel, dass es für viele ganz
schwierig ist. Dass man dann ein bisschen, dass
noch
man
zu erfassen,
einen Teil davon ein bisschen wegschieben muss und sich dann auch mit einem Märchen beschäftigt, oder einer Illusion ein bisschen oder einer erfundenen Sache, die einen freut. Aber sich gänzlich davon fernzuhalten und wirklich nur zu reagieren, wenn die Medien den Hype erzeugen. Für mich ist das mein Feindeswort, der Hype.
Der Hype.
Ich mag auch jetzt um diesen Ukraine-Krieg, da entsteht auch schon. Und es ist ja schön, wenn Künstler singen, aber es ist mir schon ein bisschen zu viel, und es ist mir zu viel wehleidiger Kitsch dabei und zu viel persönlicher, auch ein bisschen auf sich selber zu schauen, wie man da selber vorkommt, seine eigene Wirkung dabei zu... Nein.
Vielleicht
ich
auch seine
bin
eigene
so für
Angst,
die Sachlichkeit.
Vielleicht auch seine eigene Angst damit ein bisschen zu bekämpfen.
Ja gut, eigene Angst bekämpfen würde ich noch eher verstehen, als sich anhand einer Katastrophe selbst zu profilieren.
Natürlich als Vertreterin einer der größten Hilfsorganisationen muss ich sagen, dass es besser ist, dass die Aufmerksamkeit zumindest eine Zeit lang auf so einem schrecklichen Ereignis wie dem Ukraine-Krieg ist. Allerdings wissen wir aus der Vergangenheit, dass dieses Phänomen, der Hype, ja nicht wahnsinnig lange
anhält. An 2015 zurückerinnern.
2015,
wie hilfsbereit wurden Menschen empfangen und wie sehr hat sich das ins Gegenteil verkehrt.
Und das wäre dann eigentlich auch eine politische Aufgabe und Herausforderung, dafür zu sorgen, dass generell ein gutes Niveau am Umgang miteinander gefunden wird und auch mit der Flüchtlingsthematik.
Eine Organisation, die standhält.
Genau, ja. Und nicht, dass momentan alles gehypt wird und dann geht's zurück. Wir sprechen heute beim Ukraine-Krieg schon von 4 bis 5 Jahren, die das mindestens dauern wird, wenn es nicht zu einer Totalzerstörung kommt, dass Dinge wieder aufgebaut werden können. Ja. Und diesen momentanen Hype, der wird nicht sehr lange halten. Das kann man ja auch nicht durchhalten.
Und es werden auch...
Und wir müssen auch an später denken.
Genau. Und Polen sagt jetzt natürlich, Polen wollte nie Flüchtlinge haben. Und sie sagen auch ganz bewusst, das sind nicht Flüchtlinge, das ist Nachbarschaftshilfe. Und die Flüchtlinge sagen sehr viel lieber, sie sind Reisende. Ich verstehe es, weil sie wollen ja gerne wieder zurück.
Das möchte jeder.
Trotzdem wird diese Fülle an Menschen, die uns jetzt überflutet, das wird dann irgendwann mal auch sich in ein bisschen in ein Gegenteil verkehren und in eine Abwehr verkehren.
Aber ich war sehr froh und auch stolz auf unser Europa, dass wir zumindest jetzt, wo die Nachbarschaftshilfe so notwendig ist, dass sich die Länder, die sonst sehr restriktiv sind bei der Aufnahme von Menschen auf der Flucht, Gott sei Dank dem nicht verschließen. Ja. Wie das begonnen hat oder wie die Sache war an der belarussischen Grenze zu Polen mit Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschüttert.
Meine Schwiegertochter hat so ganz knapp und hart zu mir gesagt, wie ich gesagt habe, dass jetzt plötzlich sie alle so willkommen. Mhm. Naja, sie sind christlich und weiß, hat sie gesagt. Und das da hat sie nicht Unrecht. Ja.
Wir sollten generell das Thema, Sie haben selbst gesagt, Sie haben auch in die anderen Podcasts reingehört, also ich bin der festen Überzeugung, dass Europa einen generellen Umgang mit Zuwanderung und auch mit Schutzsuchenden braucht. Die werden mehr werden aus allen Kontinenten und wir sollten nicht auf Abschottung setzen, sondern eine proaktive, sinnhafte Politik und sinnhafte Institutionen
dafür schaffen. Ja, unbedingt. Also das müsste jetzt wirklich
in Angriff genommen werden
und müsste sich durchsetzen. Ja.
Weil Sie gesagt haben, die Menschen, die aus dem Krieg fliehen, die wollen nicht lange bleiben. Das ist ja generell ein Phänomen. Ich habe so viele flüchtende Menschen in meinem Berufsleben getroffen, da hat keiner gesagt, ich mache das gern, ich mache das freiwillig, sondern alle wollen zurück. Aber die Realität ist, dass sehr viele, wie Sie selbst gesagt haben, für einen längeren Zeitraum dann fern ihrer Heimat verbringen werden. Und das macht was mit ihnen, das macht was mit der sogenannten Gastgesellschaft. Und wir müssen Mittel und Wege finden.
Also ich stelle mir das fürchterlich vor, wenn ich hätte emigrieren müssen in meinem Leben. Ja. In meinem Leben hier weg aus Wien, aus Österreich. Ja. Also ein schrecklicher Gedanke, sowas macht man doch nicht gern.
Ja, also meine Mutter ist es als Kind vom Balkan dann nach Wien gekommen, im Alter von 5 Jahren. Und die hat das ihr ganzes Leben nicht verwunden. Und wann immer die Flüchtlingsthematik aufgekommen ist, hat sie sofort gesagt, ich weiß genau, wie das ist, weil ich war ein Flüchtlingskind in Wien und Deutsch war immer ihre Muttersprache, aber halt nicht so, wie die Wiener Kinder Deutsch gesprochen haben. Und ich glaube, das hat mich so geprägt, dass das letztendlich auch meine Berufswahl
durchaus
meine Berufswahl mitgeprägt hat. Jetzt haben Sie so schön, wirklich schön beschrieben, ich würde fast sagen, Sie sind ja eine Meisterin der Sprache, weil Sprache ist ja Ihr Werkzeug für alles, oder?
Ja, also und ich bin sehr, sehr betrübt zum Beispiel, dass in den Schulen nicht mehr wirklich schreiben gelernt wird. Ich bin eine Verfechterin des Niederschreibens, des Aufschreibens, weil das ist auch ein Vorgang.
Schreiben Sie Ihre Bücher mit der Hand oder mit dem Computer?
Nein, die Bücher schreibe ich schon am Computer, weil er eine wunderbare Schreibmaschine ist. Aber ich muss jeden Tag auch mit der Feder, zu Hause sogar mit Feder und Tinte, weil ich möchte auch noch eintauchen. Und ich schreibe viel mit der Hand und ich schicke keinen Brief weg am Computer und ausgedruckt, sondern das schreibe ich alles per Hand. Und wenn ich jetzt erfahre, dass man eigentlich die nur mehr Druckbuchstaben lernt und das Schreiben einfach nicht mehr vorkommt,
ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Das tut mir richtig weh. Also Ich bin wirklich eine, also ich könnte mir mein eigenes Leben ohne zu schreiben nicht vorstellen. Und dieser Begriff des Niederschreibens ist mir sehr wesentlich, denn ich habe es schon sehr oft auch Schläge, die mir das Leben zugemutet hat, durch das Niederschreiben überwinden können. Das ist, ich
also
nenne meine Tagebücher
auch was von der Seele. Oder?
Ja, ich nenne meine Tagebücher zum Teil auch meine Klagebücher, denn ehe ich jetzt irgendwelche Menschen anjammere, die mich dann ohnehin in diesem Sinn nicht so gänzlich verstehen können, so kann ich doch in dieser Schrift, in diesem Buch, in diesem es aus mir weg formulieren. Das hat mir schon oft sehr geholfen.
Gut, Schreiben ist ja auch eine Kunst. Die Kalligrafie, das gibt es ja in vielen Kulturen. Das ist ja wirklich auch eine Kunstform. Es ist ja viel mehr als nur ein Wort zu Papier bringen.
Ich finde auch schön, wenn man schön schreibt, wenn eine Schrift
das
wirklich...
Das war mir nie gegeben, aber ihr vielleicht schon.
Ich weiß nicht, ob es schön ist, aber es ist... Ich merke schon, wenn ich Bücher signiere, sagen manche, jö, Sie haben ja Handschrift, sagen die oft oder so irgendwie. Menschen sind ja nur mehr so ein Gekriegsel und Gekraxel gewöhnt. Mhm. Und wenn man einfach schreibt, ist das schon etwas Erstaunliches geworden. Das ist sehr betrüblich, ja.
Wie wichtig ist aus Ihrer Wahrnehmung her, weil wir gerade über die Sprache sprechen, ich meine, als Schauspielerin und als Schauspieler hat man ja mehrere Instrumente, nicht nur die Sprache, aber ist schon ein ganz wesentliches. Wie ist denn Ihre Haltung zur gegenderten Sprache zum Beispiel? Was denken Sie sich da dazu?
Redet man da lieber nicht sehr viel darüber,
ja,
denn das ärgert mich so
wirklich,
maßlos. Das ist zum Großteil eine reine Äußerlichkeit, die nichts bringt. Und wenn man jetzt sagt, BesucherInnen, wenn man sich nicht die Zeit nehmen kann, dann soll man sagen, liebe Besucher und Besucherinnen,
so
liebe... Das ist doch ein Blödsinn mit diesem Innen. Und außerdem, mir wäre vollkommen wurscht, ob ich jetzt ein Schauspieler bin oder eine Schauspielerin. Ich möchte nur dann, wenn ich es tue, möchte ich geehrt und geachtet werden für das, was ich tue. Nein, also das Gendern macht mich zum Teil wirklich, das bedrückt mich zum Teil, weil es die Sprache verdirbt. Und dann auch diese Political Correctness, dass man nicht mehr Indianer sagen darf, also wenn das in der Literatur vorkommt, dass man einen Horvat verändert.
Das wäre jetzt meine nächste Frage.
Genau,
gewesen.
Weil da kommt, oder dass in älteren Schriften von Literatur kommt auch mal das Wort Neger vor und darf alles plötzlich nicht mehr sein. Und ich würde nichts dagegen sagen, wenn es etwas bewirken würde.
Also Sie
nur
Sie
glaubt
sagen
mir,
nicht.
Es bewirkt null. Und wenn man gendert, dann wird einer Höflichkeit oder wird zu irgendeiner Äußerlichkeit, wird dann Tribut geleistet und dahinter kann man ruhig die alten Muster walten lassen. Also wenn ich jetzt sage, BesucherInnen, habe ich nichts in der Welt verändert.
Was würde dann mehr in der Welt verändern, meinen Sie? Was wäre notwendig wirklich an anderen
wenn,
sozialen
ja,
Verhalten?
Es ist im Moment halt auch so schwer, dieses Frausein auch bei uns. Es wird über die Medien, die Frauen kriegen nur in allen Zeitschriften, in allen Reklamsendern, überall kriegen sie eine glatte, schlanke, junge Frau mit langen Haaren. Das kann man alles am Computer so wunderbar her. Es hat überhaupt nichts mit Realität zu tun. Und dann auch dieser traurige Drang nach dieser Glätte, nach diesem Jungsein, obwohl Frauen alle viel, viel älter werden. Und ich merke,
wir alle,
ja, und wenn ich sage, ich bin eine alte Frau, was ich oft wirklich ganz, ganz
das ist mir, da hat mich auch gerissen das erste Mal, wie ich das gehört habe,
ja,
Frau Blucher.
Dann merke ich immer, dass ich, und dann sagen die, Herren sagen dann oft, aber nein, aber um Gottes Willen, sie sind doch kein, dann sage ich, entschuldige, ist das ein schimpfender Begriff?
Niemand will alt sein, alle wollen alt werden, ne?
Ja, aber eine alte, mit über 80 Jahren bin ich eine alte Frau. Wenn ich also nicht eine Greisin bin, die nicht mehr gehen kann und im Bett liegt, sondern ich mich noch normal bewegen kann und mein Kopf funktioniert, gut, danke, ja. Aber ich bin eine alte Frau. Und darum kämpfe ich ganz einfach, dass man davon absieht, dass dann Frauen, wenn sie älter und alt werden, anfangen, sich ihre Gesichter so zu verderben. Das bringt auch null. Das ist wie das Gendern. So ein glatt gespritztes Gesicht ist nicht schöner und ist eigentlich auch nicht jünger. Und wenn dann die alte Hand plötzlich da vorkommt in dem glatten Gesicht, ist das ein schrecklicher Widerspruch. Ich kann verstehen, wenn man eine was weiß ich, wenn wir die Nase ganz unförmig ist oder die Ohren so.
Naja, das ist ja was anderes.
Ganz, das ist ja nein, etwas das ist, dass es diese Chirurgie gibt, okay. Ja. Na, aber es ist ein vergeblicher Wunsch, dass man sich verjüngt. Man, sicher, Filmstars machen dann so ganz diskrete kleine Sachen, die wir gar nicht bemerken, okay. Aber ich bin kein Filmstar, ich bin eine Schriftstellerin und eine alte Frau und ich will so ausschauen, wenn ich sterbe, wie ich bis zu meinem Tod geworden
aber
bin.
Aber Sie sind doch eine total gefeierte, verehrte Schauspielerin. Meine Mutter hat zwei Schwestern gehabt und die Blue Haar, das war mir von klein auf ein Begriff, weil alle Frauen in unserer Familie haben sie verehrt. Das heißt, sie waren ja selber oder sind selber, sie sind das bis heute, ein Role Model. Und dass Sie als Schauspielerin, die, ich meine, ich habe mir auch in Vorbereitung natürlich die Dokumentation angeschaut, wo der André Heller dann über Sie gesagt hat, er wollte mit der schönsten Frau von Wien verheiratet sein, ja, dass Sie jetzt heute so geerdet und total, wie wenn das Normalste von der Welt wäre, zu sagen, na jetzt bin ich eine alte Frau. Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja unglaublich beeindruckend.
Weil ich mich nie als schöne Frau empfunden habe. Also nicht, ich habe mich auch nicht als hässliche Frau. Ich habe mein Aussehen, so wie es war, es war mir recht, wenn ich es in meiner Schauspielerzeit auch nutzen konnte für die Figuren, die ich darstellen musste. Und es war mir schon recht, dass ich ansehnlich war und nicht hässlich. Es war mir schon, aber privat.
War das nicht
bei mir zu Hause im Badezimmer fand ich mich nie besonders schön. Also ich war jetzt auch nicht furchtbar gegen mein Aussehen, aber ich habe das, wie soll ich sagen, es war für mich letztlich eine Nebensächlichkeit. Und auch diese viele Bewunderung, die ich erfahren habe, die hat überhaupt nicht bewirkt, dass ich als private Frau mich jetzt immer sehr geliebt gefühlt hätte. Das hatte damit null zu tun. Und sehr oft, und das sage ich eigentlich immer mal wieder, es ist dann schon so, und vor allem haben das sicher noch viel prominentere Frauen wie Romy Schneider oder so, haben das sicher noch ganz anders erlebt. Aber man ist, auch ich sogar, war dann schon wirklich sehr oft die Erika Pluha und nicht die Erika. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Mhm. Ja, und ich habe aber immer mit der Erika gelebt. Mhm. Also auch als Erika Pluha war ich halt immer die, die ich war. Mhm. Und es kam dann auch bei mir der Punkt, ein bisschen war ich dann sogar fast ein bisschen so eine Sex- oder erotische Figur. Irgendwann mal habe ich meine Öffentlichkeit mir sehr überlegt. Das war, als mein damaliger Lebensgefährte Peter Vogel sich den Tod gegeben hat und ich mit der mittlerweile so traurig gestorbenen Gertraud Jesserer, wir nebeneinander in München seinem Sarg folgten und da war ein solches grauenvolles Durcheinander vor uns von Journalisten, die über die Gräber stapften, nur um uns zu sein. Und irgendwann dann habe ich mir überlegt, ich nehme das Öffentlichsein als eine Verantwortung und ich will kein einziges Wort mehr sagen, das nicht meines ist, zu dem ich nicht stehen kann.
Sie engagieren sich ja seit vielen Jahren für Care und Care Österreich ist da wirklich ganz besonders stolz drauf. Und Sie sind ja unser Testimonial für Testamentsspenden.
Ja, ja. Steht schon in meinem Testament.
Und darüber sprechen Sie genauso wie übers Älterwerden und über wie sich halt das Leben verändert. Das ist für Sie kein schwieriges Thema.
Das ist kein schwieriges Thema. Ich meine, es ist der Tod schon ein schwieriges Thema. Der rückt ja näher, wenn man also so weit über 80 ist. Ich versuche das aber nicht zu verdrängen, sondern auch mit dem Gedanken an dieses Phänomen, dass man stirbt, auch umzugehen. Aber es bleibt einem ja ein Phänomen, weil man sich's nicht vorstellen kann. Aber wenn mich jemand fragt, wie ich mir es nach dem Tod vorstelle, dann habe ich ein gutes wienerisches Lied von mir selber, das heißt Schau mal heute einmal, dann werden wir schon sehen.
Durch Ihre doch sehr große Bekanntheit hat es natürlich einen Effekt, wenn Sie sagen, Sie haben uns schon in Ihrem Testament bedacht als Organisation. Wir hoffen natürlich, dass auch andere Ihrem Beispiel folgen werden und sagen, dass es ihnen wichtig ist, dass sie auch nach allem, was dann sein wird, was ja niemand von uns kennt, aber durchaus diese Situation benutzt und eine Organisation wie Care bedenkt und einfach damit unsere Arbeit ermöglicht, die wirklich rein humanitär ist, frei von allen religiösen
Ich habe mich Strömungen. Da genau erkundigt,
das ist
ich,
absolut
ich euch
so.
Das Testimonial.
Wir respektieren Religionen, aber wir beeinflussen
niemanden.
Ja,
es soll auch ein
niemanden.
Mensch ruhig seine Religion
absolut.
Haben, nur nicht versuchen,
nein, absolut. Wir sind frei
die
von
Welt
jeder,
damit zu erobern.
Jeder Art von religiöser Mission.
Und ich finde es, das ist eine Möglichkeit, weil zum Beispiel für mich ist es so, gar nicht möglich, mir zu sagen, also Erika, die paar Jahre, die du lebst, wird schon noch so irgendwie gehen. Das gelingt mir nicht, mir liegt an diesem Planeten, mir liegt an der Welt, mir liegt es an dem Menschen, liegt mir auch. Und mit so einem testamentarischen Weitergeben von Hilfe kann man so ein bisschen was für das Weiterbestehen
absolut,
unserer Welt
es
tun.
Es gibt Millionen Kinder und Menschen auf der Welt, nicht nur in der Ukraine, die dringend darauf angewiesen sind, dass Menschen wie Erika Blucher und auch viele andere Spenderinnen und Spender Care etwas anvertrauen, damit wir unsere Arbeit machen können. Sie haben mir erzählt, dass Ihnen Afrika besonders, jetzt sprechen wir mal als Kontinent, es ist uns beiden sehr bewusst, dass Afrika aus zahlreichen, sehr unterschiedlichen Ländern besteht, aber sagen wir mal, die Region oder eine bestimmte Region, die Westsahara,
ja, ich habe eine starke Beziehung zu einem Land, würde ich immer noch sagen, in Afrika, Westsahara. Mein adoptierter Sohn ist ein Sahrawi und ich kenne diese Gegend, wo die Flüchtlingsstädte der Sahrawis, die im Krieg mit Marokko mussten Menschen flüchten. Dort war ich mehrmals in meinem Leben und ich bin also mit dieser ganzen Situation, mit der saharauischen Situation immer noch tief verbunden und das ist auch zum Beispiel ein Problemstellung dort, die Welt überhaupt nicht interessiert.
Das wäre auch ein vergessener Konflikt
völlig
in Wirklichkeit.
Vergessen. Also Marokko hat einfach Westsahara ähnlich okkupiert wie der gute Herr Putin die Ukraine. Es ist völkerrechtsfeindlich einfach passiert. Nur es ist auch ein vollkommen vergessener und von der Welt nicht wahrgenommener Konflikt, der mich sehr, sehr, sehr beschäftigt.
Und die vergessenen Konflikte, die veröffentlicht CARE jedes Jahr, um darauf hinzuweisen, wie viele Millionen Menschen unter wirklich schwelenden Konflikten oft jahrzehntelang leiden und können da nicht aus. Die Anzahl ist enorm. Im letzten Bericht war die Ukraine noch der Platz 2 der vergessenen Konflikte. Wenige Wochen später ist sie im Hauptinteresse, im Fokus der Weltöffentlichkeit. Und wir sehen, was für enorme Auswirkungen das auf die ganze Welt letztendlich haben wird. Wir haben so viel über Sprache gesprochen, über Konflikte, über die Arbeit von CARE, über das Frausein. Und da schließt sich jetzt für mich ein bisschen der Kreis zu Ihrem aktuellen Buch, das ich, nicht weil ich jetzt was Nettes sagen will, aber ich habe es wirklich genossen, das Buch zu lesen. Deshalb habe ich auch gesagt, Sie sind für mich eine Meisterin der Sprache, weil da wirklich Bilder in einem entstehen, vielleicht auch aus der räumlichen Nähe, weil ich halt den 8. Bezirk auch sehr gut kenne. Das hat mich auf eigentümliche Weise total berührt, das Buch.
Das freut mich natürlich sehr.
Ich sage das nicht, um Ihnen was Nettes zu sagen. Ich lese wahnsinnig viel. Und Hedwig heißt man doch nicht mehr, ist der Titel des neuen Buches erschienen im Residenzverlag von der Erika Blucher. Ich kann das nur allen wärmstens empfehlen. Es entführt auf eine sehr eigentümliche Weise dann in Bilder, in Lebenswelten. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen, wie Sie gesagt haben, Sie haben schon als kleines Mädchen gern neue Welten sich erschrieben. Also wie Sie beschreiben, wie Hedwig in Portugal lebt, habe ich gedacht, ja, ich war jetzt kurz in Portugal. Das denkt man sich nicht oft beim Lesen. Und wenn die Hedwig in der Schlösselgasse war und ihrer Oma geschrieben hat, was sie ihr zu Lebzeiten nicht sagen konnte, das ist wirklich komisch, habe ich mir gedacht. Ich habe meiner Oma auch vieles nicht sagen wollen. Also man findet sich so schnell. Ich weiß nicht, es war ein bisschen unheimlich fast.
Natürlich, was Sie sagen, ist für mich eine Freude. Aber es kann vielleicht darauf beruhen, dass ich ja eigentlich immer, und es ist auch ein Begriff, den ich immer wieder nenne in der Art, ich schreibe ja immer mit der Kompetenz meiner eigenen Erfahrung. Also ich erfinde zwar, aber nur mit den Erfahrungen, die es in meinem Leben gibt. Also ich bin kein Journalist, der recherchiert. Also ich gehe nicht irgendwo hin, wo mir alles ganz fremd ist. Und die Hedwig in diesem Buch ist eine absolut fiktive Gestalt, aber trotzdem durchquert sie in dem, was sie berichtet und was sie lebt, dennoch irgendwo Lebensbereiche, die mir vertraut sind. Und mein Portugal ist mir natürlich sehr vertraut.
Ich glaube, dass es vielen, vielen Frauen und vielen Menschen sehr vertraut ist, die Lebenswelten, die Hedwig.
Ja, und ich glaube überhaupt, dass wenn wir offen sind und menschlich sind, dass wir einander nicht so fern sind, wie immer getan wird. Wir sind nicht einsame Inseln, sondern im Elementaren sind wir uns sehr ähnlich. Wissen Sie, was ich oft für eine unglaubliche Reaktion erhalte für eine Passage des Buches? Ein Hund stirbt und wird begraben. Plötzlich es gibt so viele Menschen, die ihre Hunde sehr lieben, vor allem jetzt auch in der Pandemie. Also es gibt Menschen, die bittere Tränen geweint haben und mir das dann auch geschrieben oder gesagt haben, einfach weil ich natürlich auch das mit einem ganz persönlichen Leid, möchte ich sagen, auch niedergeschrieben habe.
Und ja, so. Vor allem auch, wer einem wirklich Freund sein kann, auch in schwierigen Zeiten. Ja. Und ich selbst habe keinen Hund, aber die Begräbnisszene, muss ich ehrlich sagen, von dem Hund habe ich mir auch gedacht, das kann ich mir so richtig gut vorstellen.
Ja.
Für mich ist allerdings der Schlüsselsatz, der nicht nur auf der Klappe vorkommt, sondern sehr am Einband, sondern sehr oft in dem Buch, es geschah mir meist mein Leben.
Ja.
Weil man glaubt doch oft, oder ich glaube das oft, ich kann mir vorstellen, dass auch andere oft glauben, dass man sehr viel selbstverantwortlich ist. Und in dem Buch ist schon einer der Schlüsselsätze.
Ja, ich wollte auch diese Hedwig sollte für mich auch eine Frauenfigur sein, die das Leben so auf sich hat, die das überfällt, das
immer
Leben
weniger immer wieder. Selbstbestimmen, als man glaubt.
Die gar nicht so genau, wenn man so gar nicht genau weiß, in welche Richtung will man eigentlich gehen, und dann kommt etwas auf einen zu und erfasst einen.
Aber oft glaubt man vielleicht, man hat sich bewusst entschieden und es
manchmal
ist so
glaubt
passiert
man, jetzt
wie bei der Hedwig.
Jetzt ist es erreicht und es ist eigentlich gar nichts erreicht. Und manches stimmt dann plötzlich, wo man es nicht erwartet hat. Also, obwohl mein Leben sehr, sehr zielstrebig wirkt, könnte ich mir vorstellen, so von außen gesehen, ist es mir trotzdem auch manchmal passiert. Aber vielleicht eher im privaten Bereich. Und was mich privat auch oft gerettet hat, war meine unerhörte berufliche, ich nenne es Disziplin. Ich habe nicht mit dem Wunsch nach Ruhm und Ehre, aber ich habe immer sehr diszipliniert gearbeitet.
Und qualitätsvoll.
Und mir war wichtig, dass ich das, was ich tue, in meinem Sinn möglichst gut mache. Das war eigentlich mein, und das hat mir sehr oft dazu verholfen, das Leben zu überleben, nicht? Also da, wo es schwer überlebbar war, mir dann doch einfach eine Richtung und einen Weg zu weisen.
Also ich finde es ein bemerkenswertes Eingeständnis. Da braucht man eigentlich sehr viel Größe, wenn man auch wirklich ganz rational zugibt, es geschieht mir auch viel im Leben.
Natürlich.
Weil doch bei uns ganz groß hoch im Kurs ist, man ist quasi sehr selbstverantwortlich, und wenn man nur möchte, das ist ja auch eine Sache, die man vielen jungen Frauen und auch älteren Frauen vormacht, wenn man nur möchte, dann kann man ja.
Das stimmt. Es gibt sehr,
sehr
viele
nicht.
Lebensregeln in unseren Tagen, die ich nicht bejahen kann. Es gibt auch in die Esoterik gibt es so komische Vorstellungen, die sehr verführen und sehr ein bisschen in die Dummheit hinüber gleiten lassen. Und auf der anderen Seite dieses Selbstbestimmtsein und dieses Ich. Ich habe jetzt dieser radikale Individualismus, das gefällt mir so, diesen Begriff, den habe ich irgendwo so aufgeschnappt. Und das ist sehr, sehr stark. Das führt zu den Impfgegnern, das führt zu dem neuen Rechtsruck. Das ist alles dieses Ich, mein Körper. Und sehr, sehr viel soziales Empfinden ist verloren gegangen. Jetzt entzündet sich alles in großer Emphase, wirklich diesen ukrainischen Krieg betreffend. Möge es dazu führen, dass die Menschen, die da jetzt sich so beatmen lassen, dass sie das beibehalten und weiterhin wissen, was es heißt, ein sozialer Mensch zu sein. Also zu wissen, dass man unter Menschen lebt.
Genau, und wenn man Zugang hat eben zu Bildung, zur Ausbildung,
dass das ganz Einkommen, ist, ja.
Das ermöglicht einem letztendlich auch, dass man das Leben auch geschehen lassen kann.
Genau.
Was doch einer der größten, das größte Qualitätsmerkmal, würde auch ich sagen, ist, dass man nicht alles nur am Reißbrett plant, sondern dass man es auch geschehen lassen kann. Und gerade für Frauen und Mädchen ist es ganz wichtig, dass sie da auf eigenen Beinen stehen, ihre Rechte kennen.
Ja.
Dann kann man auch mal was geschehen lassen.
Genau.
Richtig? Ja, wir kommen zum Ende unserer Unterhaltung. Und ja, es ist fast banal, aber ich frage Sie trotzdem, wenn Sie jetzt so in die nächsten 2-3 Jahre blicken, was wünschen Sie sich? Was ist Ihr Ausblick auf die Zukunft? Ich möchte nicht total trist enden, weil ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen Zuspruch.
Ja, also ich total trist. Es geht mir ja für mein Alter nicht schlecht. Und natürlich, wie jeder Mensch, der alt wird, glaube ich, möchte ich gerne vor allem im Kopf klar und bei Sinnen bleiben, solange ich lebe. Und wie jeder Mensch, der alt wird und weiß, dass er natürlich, dass die Nähe zum Tod sich steigert, das ist einfach so, möchte ich immer noch in der Lage sein, solange ich lebe, das Leben auch bis zu einem gewissen Grad mit Freude zu erfüllen. Nicht mehr also und auch mit Liebe zu erfüllen. Ich bin ja so froh, dass die Jahre des Verliebtseins vorbei sind. Es gibt ja nichts Blöderes als die Zeitverschwendung mit Verliebtsein und diesem ganzen Hin und Her. Aber ich möchte das mir beibehalten, solange ich eben bewusst lebe, dass ich ganz bewusst lieben kann und mich freuen kann.
Und wünschen Sie sich noch was für die Welt, so als großen Begriff?
Ich freue mich über jedes Konzert, das ich noch singen kann. Ich bin sehr beschenkt, weil ich noch meine Stimme habe. Das ist über 80 überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich kann noch singen und ich freue mich über jede Lesung. Ich lese auch gern aus dem Hedwig-Buch und ich hab gern jetzt den Kontakt mit einem Publikum, weil er eben vollkommen frei und einfach, ich da überhaupt nichts vorspielen muss, sondern alles irgendwie auch meinen inneren Wahrheiten entspricht. Andererseits werde ich aber nur so lange vor Menschen gehen, solange ich kein geriatrisches Wunder bin, das sich irgendwie bemüht, noch auf die Bühne zu krabbeln oder geschoben zu werden. Sondern wenn ich nicht mehr in einem einfachen Sinn funktioniere, dann werde ich zu Hause bleiben. Und ich möchte... Ich möchte vor allem das Alter bejahen. Darum bemühe ich mich. Das ist gar nicht so leicht. Früher habe ich diesen Satz belächelt, aber Alter ist nichts für Feiglinge. Mhm. Der Satz stimmt total.
Den also hört man oft, ja.
Früher habe ich mir gedacht, aber jetzt sage ich mir auch, also ich möchte den Mut haben, als alte Frau, als alter Mensch, mein Menschsein noch voll bejahen zu können.
Eine mutige, eine großartige Frau. Vielen Dank an Erika Blocher. Wir hoffen, dass sie sich noch lange für die Anliegen von CARE engagiert. Vielen Dank. Ich verneige mich wirklich vor Ihnen.
Ich danke Ihnen aber auch für das Gespräch.